Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zum Game Changer, einem Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ich bin heute allein. Tatsächlich. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin leicht angeschlagen. Und dementsprechend ja, ist heute alles ein bisschen anders. Wir kommen ausnahmsweise auch ein bisschen verspätet raus. Ein grosses Sorry an dieser Stelle. Aber wir können es nicht ändern. Nichtsdestotrotz wollen wir doch jetzt auf den Spieltag zurückschauen. Und ich glaube, es gibt einige Sachen zu diskutieren. Zum anderen gibt es auch vieles, was irgendwie unverändert bleibt, gerade aktuell in der Super League. So unter anderem der Lido und designierte Meister Thun, der einmal mehr gewinnt. Zum anderen aber auch Spitzenteams, die irgendwie nicht so ganz vom Fleck kommen, aber alles der Reihe nach. Ich würde sagen, lieber, wir starten gerade. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann halten wir das nämlich so kurz wie möglich und ihr müsst meine Stimme nicht zu lang ertragen. St. Gallen GC. Ein 0-0 in einem biederen Winterspiel, würde ich sagen. Ich glaube, für St. Gallen sicher ein ärgerlicher Punktverlust oder zwei Punkte, die sie hier verlieren. Ich glaube, mit dem Mattia Gracidotti ist jetzt nochmal ein Trainer dazugekommen, wo der Thuner zu der Meisterschaft gratuliert hat. Und auch St. Gallen, denke ich, kann sich da langsam aber sicher in die Position bringen, ebenfalls Gratulationen nach Thun zu schicken. Ich denke, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von diesem Spiel. Wenn der so bös gesagt, geht's ja nicht, kannst du schlagen, dann hast du ja da im Meistertitelkampf auch nicht wirklich etwas mitzureden. Wie ich schon angedeutet habe, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, das Feld ist gefühlt alle Minuten schlechter geworden. Die Wetterverhältnisse sind katastrophal gewesen. T-Shirts so dreckig, wie es noch geht. Und ja, was mich ein bisschen überrascht hat, St. Gallen hat schon irgendwie in den letzten Minuten irgendwie Körner lassen und hat mich nicht mehr so spritzig gedunkt. Geht sie eher noch. Und ja, dementsprechend hat es auf beiden Seiten nicht so recht wollen mit einem Torerfolg. St. Gallen trifft noch die Latte, glaube ich. Aber sonst ist da in dem Sinn nicht mehr grossartig viel mehr passiert. Und was ich sicher die anderen gefragt hätte, was ich jetzt aber auch euch frage, ist St. Gallen wirklich ein Spitzenteam? So, ich habe mir das so ein bisschen überlegt und ich bin irgendwie so nach dem ja, Resultat jetzt gegen GC der Meinung, St. Gallen gehört sicher zu den stärkeren Teams in der Super League, aber mit diesen Ambitionen, jetzt auch mit dieser Chance, die man im Cup hat, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass man dürfte erwarten, dass zumindest eine Mannschaft neben dem FC Thun irgendwie den Meistertitelkampf noch spannend gestalten kann. Und ja, das 0-0 gegen GC habe ich jetzt ein bisschen Ernüchterung gefunden, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite haben wir mit GC als zweitletzte Mannschaft, die ja, sagen wir, einigermaßen im Flow ist, wo regelmäßig Punkte holt, auch wenn es in der Regel eher unentschieden sind als Sieg. Aber nichtsdestotrotz, gerade mit Winterthur, wo wir dann als nächstes dazu kommen, ja, eine Mannschaft, die potenziell jetzt schon langsam abgeschrieben ist. Ich weiss, das darf man nie so schnell sagen, speziell nicht bei einer Mannschaft wie Vinti, wo der Abstiegskampf hin und vorne kennt, aber irgendwie glaube ich da nicht so ganz dran. Und GC, wo jetzt auch das Derby vor der Brust hat, ist für mich eher sogar die drittschwächste Mannschaft, noch vor dem FCZ, wo für mich vom Momentum her dort noch weiter hinten ist und sich für mich persönlich aus meiner Sicht zwischen Vinti und GC einreiht. Aber da wird sicher das Derby am Wochenende mehr Aufschluss geben. Und dann können wir wieder darüber reden, ob jetzt da der FCZ offiziell nochmal reingezogen wird oder ob sie sich befreien und GC wahrscheinlich dann muss mit dem Barschplatz vorlieb nehmen. Wobei, es sind noch 15 Spiele, glaube ich, einmal nachgeschaut. Ich glaube, da geht noch viel, da kann noch viel gehen, aber Winterthur, wo wir jetzt als nächstes anschauen, macht nicht den Anschein, als könnten sie da noch grossartig Punkte holen. Sie verlieren nämlich gegen die Young Boys auswärts im Wangdorf mit 6-1. Eine ordentliche Packung, die sie hier bekommen. Und die Young Boys, was sicher gut wird tun. Ich glaube, man hat den Christian Fasnacht gesehen nach dem Spiel im Interview, wo durchaus ein bisschen gelöst war nach dem emotionalen Interview davor gegen St. Gallen unter der Woche. Und ja, sicher auch mal wieder ein Match gesehen, wo die Offensive von IB, wo ja, wie man regelmäßig sagt, ihre Qualität hat, wieder mal hat können unter Beweis stellen, was sie drauf hat. Auf der anderen Seite haben wir mit Winterthur aber auch eine Mannschaft, die auswärts und speziell, glaube ich, auf Kunststraße ja, also mehr als kleinere Bötchen muss backen. Ich glaube, es wird wirklich langsam ungemütlich für Winti, weil die Punkte einfach nicht kommen. Nein, klar, muss man IB auswärts schlagen. Ich denke nicht, dass man mit dem rechnen kann. Nichtsdestotrotz ist es doch so, dass das Ding sehr deutlich ausgefallen ist. Ich glaube, man hat jetzt gegen IB 11 Goal bekommen, zweimal insgesamt. Und ja, also da ist nicht viel Gegenwehr gekommen bei Winti, wo Emilien Kriesius erstmal gespielt hat, wo ja, jetzt hier auch nicht gross dafür kam, wo natürlich nach dem Jahr Pause sicher auch noch nicht im Saft ist und vielleicht noch, sagen wir, in der Relegation Group dann ein Faktor kann sein, wenn man dann überhaupt noch rechnerisch Chancen hat. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn die Situation letztes Jahr ähnlich war, habe ich dieses Jahr weniger Hoffnung für Winti. Und bei IBE stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Ist das jetzt ein Knackpunkt gewesen? Ich nehme an, alle IBE-Fans, die hier jetzt zuhören, die hoffen es natürlich. Da stellt sich aber auch wieder die Frage, glauben die wirklich daran? Ich denke, was man sicher kann sagen, ist, dass Zweifel rum sind bei dem IBE, wo wir diese Saison gesehen. Aber es wäre natürlich auch der Meisterschaft, oder jetzt nicht der Meisterschaftskampf, aber zumindest, ja, der Spannung rund um Platz, sagen wir, 2-6. Zu wünschen, dass es nochmal ein bisschen, ja, Abwechslung gibt, dass IBE vielleicht auch mal noch eine Serie kann anlegen und, das Ganze ein bisschen aufmischen kann nach jetzt doch schwierigen Wochen. Und zumindest der 6-1-Sieg jetzt gegen Winti hätten sicher mal ein bisschen Auftrieb gegeben. Dann kommen wir zum, wie ich schon vorhin gesagt habe, designierten Meister, dem FC Thun. Ich weiss nicht, wie es euch geht damit, aber ich probiere mich da schon langsam ein bisschen daran zu gewöhnen, das mal so ins Maul zu nehmen. Wer weiss, vielleicht fliegt mir das noch auf die Füße, aber momentan sieht es halt einfach wirklich nicht danach aus, wenn du eine englische Woche hast und irgendwie die einzige Mannschaft bist, die alle Spiele gewinnt, schon so viel Punkte Abstand hast, dann kann man, denke ich, ja, das zumindest mal anteasen oder so wie ich mal mit dem Label designiert ankündigen, dass Thun auf dem besten Weg ist, Meister zu werden. Und auch gegen Sion, wo sie einmal mehr jetzt in den letzten paar Wochen nicht ihre beste Leistung zeigen, gewinnen sie das Spiel aber trotzdem. Sion, wo ich finde, hat defensiv eigentlich einen guten Job gemacht, Thun nicht allzu viele Chancen gehabt. Und dann ist natürlich auch die rote Karte, wo das Spielgeschehen noch verändert hat. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, da fehlt mir jetzt die Energie, um jetzt effektiv in der Tiefe drauf einzugehen. Ich denke, es ist unglaublich unglücklich, auch mit der Konstellation, oder wenn kann der VAR eingreifen und wenn nicht. Auf der anderen Seite, ich würde jetzt behaupten, das höchste von den Gefühlen für der FC Sion wäre wahrscheinlich ein X gesehen, ein 0-0, so etwas. Aber ich hätte es jetzt nicht gesehen, dass Thun das Spiel sonst verloren hätte. Wäre hätte Fahrerkette. Schlussendlich gewinnt Thun aber, weil sie halt auch den Drive immer irgendwie ankriegen mitzunehmen. Und das ist halt dann halt meisterlich irgendwo durch. Und jetzt sind es noch irgendwie 8, glaube ich, recht reguläre Spieltage und dann 5 noch in der Champions League Group. Ich glaube, rechnerisch könnte es Mitte März so weit sein, dass sie den Meistertitel eintüten. Wahrscheinlich wird es dann noch nicht gerade der Fall sein. Aber ja, früher oder später, denke ich, wird man sehen, auf was das rausläuft. Ich stelle jetzt mal ein kleines Szenario auf beim FC Thun und sage, wenn jetzt entweder St. Gallen oder Lugano mal einfach gewinnen können, und da reden wir mal einfach von zwei Spielen, würde ja schon länger, geht's ja momentan auch nicht, aber wenn jetzt die mal wieder einfach gewinnen und Thun in den nächsten ein bis zwei, drei Wochen noch irgendwie mal ein Spiel verliert, was sie nicht unbedingt müssen verlieren, kann ich sehen, dass das noch die letzte Prüfung ist für den FC Thun, dass man dann vielleicht noch mal ein bisschen nervös wird, weil man merkt, dass ja, dann doch nicht alles gut. Weil das muss man schon sagen, es funktioniert schon unglaublich viel. Das ist hart erarbeitet und das ist ein Kollektiv, das ja, an sich glaubt und Selbstvertrauen hat. Aber irgendwann geht es dann schon, sagen wir jetzt, dürfen wir jetzt schon sagen, man hat mit einem Bein oder mit einer Hand hat man am Kübel und irgendwann kommt der Punkt, wo sie das auch realisieren. Und sollte dann noch rechnen, ist etwas möglich sein, vielleicht auch, weil Thun mal ein bisschen strauchelt. In einem Spiel, ja, momentan straucheln sie nicht, aber irgendwann kommt schon mal der Moment, wo sie sicher irgendwie vielleicht mal einen Unentschieden haben oder vielleicht sogar mal in der Dümme, sage ich jetzt, ein Match verlieren, was sie nicht müssten verlieren. Dann kann man mal noch schauen. Ich weiss, es klingt jetzt nicht wirklich vielversprechend, weil ich glaube selber nicht richtig. Aber im Fußball ist alles möglich und dementsprechend, ja, wer weiß? Ich glaube, was wir uns ja eigentlich alle wünschen, ist irgendwo durch trotzdem einen spannenden Meisterschaftskampf. Jetzt habe ich das Wort etwa 10-mal gesagt, aber es ist halt so, ich sage es wahrscheinlich so oft, weil es halt momentan wirklich keinen ist. Und darum hier das kleine Gedankenspiel, um vielleicht noch irgendeine Perspektive auf ein bisschen Spannung bieten in dieser Meisterschaft. Gut. Von Perspektiven auf einen Meistertitel kommen wir auf weniger Perspektiven, um es mal ein bisschen plakativ zu formulieren, und zwar aufs Spiel FCB gegen Lugano. Das Spiel geht 1-1 aus. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass das Lugano, das wir hier anfangs Rückrunde so ein bisschen gezeichnet haben, wo formstark war, wo qualitativ, spielerisch mehr Mittel hat als jetzt auch ein FC Thun und viele andere Mannschaften in dieser Liga. Von dem bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen und auch ein bisschen erschrocken. Also, traditionell tut sich der FCB schwer gegen Lugano, weil die eine Taktik haben, die ja, im FCB in der Art und Weise, wie er spielt, oftmals nicht so gelegen kommt. Für einmal habe ich jetzt das Gefühl gehabt, von Lugano ist nicht allzu viel gekommen. Natürlich der freie Ausfall von unserem geliebten Kevin Behrens, der hat natürlich wehtun. Das hat man gemerkt, das hat man auch Mattia Crocidati angesehen auf der Bank. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es relativ blutarm gefunden von Lugano. Der FCB hat jetzt auch nicht sonderlich viel, viel mehr anzubieten gehabt, ist aber meiner Meinung nach schon auch die beste Mannschaft gewesen. Ich habe ein, zwei Sachen gesehen, die ich gefunden habe. Ist nicht ganz uninteressant jetzt unter dem Stefan Lichtsteiner, wo glaube ich das erste Mal irgendwie unentschieden gespielt hat. Gerade spielerisch hinten raus ist das durchaus ein bisschen progressiver gewesen, ein bisschen moderner, ein bisschen mutiger. Ich glaube gerade auch für einen Marvin Akkahummen, der in ins kalte Wasser geworfen wird, nach doch längerer Zeit nicht in der Super League, sicher nicht immer ganz einfach gesehen, aber ich finde gerade allgemein haben sie es nicht so schlecht gemacht beim Hinterausspielen. Was natürlich fehlt, ist ja das Zählbare am Schluss, und im Zählbaren schauen zwei respektive drei Penalty raus. Ein wird verwandelt, zwei werden gottlos, wie man so schön sagt, verschossen. Ja, und dementsprechend hat das Momentum gekippt. Also ich bin ziemlich sicher, das Lugano, das wir jetzt hier am Wochenende gesehen haben, das wäre nicht mehr zurückgekommen nach einem 2-0. Aber wie es dann halt einmal so läuft, der erste von zwei Penalty, der verschießt Jadon Shaqiri, weil er am Amir Saipi scheitert. Und beim zweiten, und das ist dann so das Tüpfchen auf dem I, das passiert. Leider, aber jedem Spieler, aber rutscht halt dann aus und verschießt so auch den zweiten Penalty. Und ja, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe also beim FCB so ein bisschen den Eindruck, beispielsweise, wenn es letzte Woche schon davor gehabt, Dominik Schmid geht dann verletzt raus, der Jadon Sancari lacht so desillusioniert nach dem zweiten verschossenen Penalty. Und der Vibe, den kriege ich schon auch ein bisschen vom FCB über. Das ist so ein bisschen der Eindruck zumindest, den ich habe, dass die Spieler jetzt auch so langsam, aber sicher ein bisschen abhängen, wenn es zumindest auf einen Meistertitel geht. Ich meine, fair, irgendwo durch sind sie auch realistisch, bis so viel Punkte Abstand. Ja, ist halt auch nicht wirklich glaubhaft, dass man da irgendwie noch am Titel glaubt, auch wenn, glaube ich, der Marvin Akhoven sich noch halbwegs kämpferisch probiert hat zu geben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, ja, muss man auch sagen, dass wahrscheinlich schon langsam die Ursachenforschung beim FCB anfängt. Meines Wissens ist kein Stürmer mehr gekommen. Das ist mit die grösste Baustelle gewesen, die der FCB hat in dieser Saison. Und das Problem ist noch nicht gelöst. Ich glaube, dass da der Druck sicher auch auf Dani Stucki, auf den Sportchef nicht abnimmt. Wobei mir da schon auch noch zwei, drei Gedanken durch den Kopf gegangen sind, gerade speziell was das Thema angeht. Ich finde, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, egal ob es in einem Video gesehen ist oder im Podcast, Transferstrategie vom FCB dieses Jahr, die ist nicht aufgegangen. Habe ich auch schon zwei, drei Mal gesagt, es ist eine High-Risk-Strategie, wo man vielversprechende Perspektivspieler einkauft, die je nachdem vielleicht auch schon mal ein Niveau höher gespielt haben, vielleicht sich dort aber nicht können durchsetzen und jetzt im FCB einen zweiten Anlauf nehmen in einem Umfeld, das durchaus interessant kann sein, sowohl für Spieler als auch für Verein. Und ja, also darum bin ich schon der Meinung, das ist das ja nicht aufgegangen beim FCB. Also die von mir gern genannten Agbonifo und Salah sind für mich zwei Spieler, die bis jetzt überhaupt nicht funktioniert haben. Beim Agbonifo hat es mir jetzt noch gedacht, okay, dann hätte ich mir noch den Jugendbonus können geben. Salah, der hat doch schon Liga 1 gespielt. Ist mir aber auch zu wenig gekommen. Und ja, ich finde, irgendwo durch kann ich es nachvollziehen, oder? Kennen die Geschichte im FCB mit Transfererlös, wo man immer noch darauf angewiesen ist. Auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck gehabt, dass Marin Soticek das durchaus auch hätte können leisten, was wir von diesen Transfer gesehen haben. Dann das bekannte Lied oder mit dem Otele, der sich auch nicht den gleichen Biss für den FCB gehabt hat wie noch Ende letzter Saison, wo man sicherlich auch, ja, hätte können abgeben, weil es Sinn gemacht hat beim Jonas Adjetey dasselbe. Dort hat man jetzt noch immerhin können reagieren und mit einem Veci Romeragic einen Spieler geholt, der vielversprechend ist, der gerade sofort kann funktionieren kann. Und das ist sicher positiv für die Basler. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt der Zug, was Titel-Aspirante-Geschichte angeht, der ist natürlich abgefahren. Und ja, so bleibt eigentlich so ein bisschen, ich glaube, der fadige Beigeschmack, wo viele FCB-Fans, wenn ich so ein bisschen verfolge oder wenn ich mich einmal in der Kommentarspalte begebe, so ein bisschen sehe und mir denke, ja, an wem liegt es jetzt? Ist es der Sportchef? Ist es der Dani Stucki? Das liest man viel. Ich finde, mir persönlich kommt der Dave Degen da immer ein bisschen zu gut weg. Weil ja vieles, so wie ich das wahrnehme, schon auch von ganz oben gesteuert wird. Das letzte Beispiel ist ja gerade eben der Transfer von Jonas Adjetey. Aber gut, also die Situation ist, wie sie ist. Letztes Jahr würde jetzt mal behaupten, hat man jetzt auch nicht zwingend damit gerechnet, dass man Doublesieger wird und hat dann im Momentum innen und mit einem überragenden Jadon Sancari das Ding geholt. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, ausgeruht hat man sich nicht drauf, aber man hat vielleicht schon auch ein bisschen zu viel Vertrauen drin gehabt, dass man im Scouting wieder spannende Talente findet, wo der Schritt machen können. Und das ist jetzt halt ausgeblieben. Und das ist so ein bisschen das, was bleibt. Und inklusive dem Trainerwechsel vom Ludovic Magna zum Stefan Lichtsteiner, glaube ich schon, dass man ein, zwei Entscheidungen getroffen hat, wer auch immer es dann gesehen ist. Aber ja, wo man im Nachhinein, glaube ich, würde anders machen. Dann bei Lugano, um das noch schnell zu machen, finde ich auch, ist für mich unerklärlich, wie Lugano mit dem Drive, den sie hatten, an die Hinrunde aus der Winterpause kommen. Es hat auch die Unruhe gegeben, aber die sind relativ schnell wieder verstummt, mit dem Behrens, Gutsias Geschichte und so. Aber wie die jetzt aus irgendwie drei Spielen jeweils insgesamt noch drei Punkte holen, das kommt mir nicht im Kopf. Ich kann es nicht verstehen, aber das ist eine generelle Kritik an eigentlich den Spitzenteams in dieser Super League diese Saison, dass man es nicht anbekommt, ein Thun, der das toll macht, der alles aus ihren Möglichkeiten rausholt, wo aber natürlich auch Momentum hat und eben keine Konkurrenz in dem Sinn, wie man dort sich nicht wehren kann, wie man dort nicht kann konstant so Punkte holen kann, um dann zumindest mitspielen. Das muss einfach möglich sein, tut mir leid. Ist, geht mir nicht in den Kopf. Aber es ist, wie es ist und ja, das Märchen, das wird wahrscheinlich dementsprechend geschrieben werden. Kommen wir noch zum letzten Spiel, das wahrscheinlich ja, coolste Spiel von diesem Wochenende, und zwar Lausanne gegen Servette 3-3. Auch dort, Servette schreibt ja eine ähnliche Geschichte wie die anderen grossen Clubs in der Schweiz. Hat viel Mittel im Verhältnis zu anderen, hat tolle Spieler. Muss ich natürlich an dieser Stelle auch den Stevanovic nennen, oder? Weil der ein überragendes Spiel macht. Ich meine, der Ball zum 1-0 ist einfach ein absoluter Leckerbissen, wo so Robin, ich habe es mit dem Robin zusammengeschaut, wo er gesagt hat, das ist ein Champions-League-Ball und das ist absolut zutreffend. Und das ist auch ein Spieler, der durchaus einmal in dieser Champions-League können spielen konnte. Jetzt ist er 36 und kann natürlich die Pace nicht mehr über jedes Wochenende halten. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach immer noch unfassbar schade, dass von Servette nicht mehr kommt. Am Ende vom Tag, gerade in diesem Spiel jetzt speziell, muss man sagen, holen sie das Maximum raus. Also Lausanne darf das Spiel ja nie verlieren, ist dann phasenlang ein Mann mehr und kriegt es nicht an, zweimal die Führung übers Ziel zu retten, kriegt dann noch unglücklich rot Belocco, wo ich auch denke, das ist das viel zitierte Fingerspitzengefühl, wo dann der Schiri vielleicht ein bisschen fehlt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Regelauslegung relativ klar und dementsprechend sieht auch wirklich eher blöd aus in dieser Situation. Aber gut, wie gesagt, Servette hat in diesem Spiel mal wieder einen tollen Miroslav Stevanovic gehabt, der ja, ihnen zumindest einen Punkt sichert und auf der anderen Seite sicher zu erwähnen, der Omar Jeannet von Lausanne, der neu dazugekommen ist jetzt im Winter, der von Atletico Madrid Lenio gekommen ist, also von der zweiten Mannschaft von Atletico Madrid und ja, jetzt doch schon relativ gut eingeschlagen hat mit, glaube ich, 6 Goal in 4 Spielen. Lass mich nicht lügen, ich schaue schnell nach. Aber einmal sicher eine tolle Verstärkung und ja, ein Spieler, der, glaube ich, mit alle Vereine in der Super League profitiert hat davon, wenn sie da in ihrer Reihe haben. 6 Spiele, 4 Goal. Hast du richtig gesagt, glaube ich. Sonst korrigieren wir mit denen. Va bene, so viel zu dem Spiel. Und dann noch zum letzten Spiel, FCZ gegen Luzern. Auch das ist auf der einen Seite ein Durchspiel, auf der anderen Seite ganz, ganz klarer Befreiungsschlag. Luzern gewinnt mit 4-1, hat auch 6-1, oder wie der Mario Frick gesagt hat, 10-1 aufwärts sein. Ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube, Luzern ist aus dem Gröbsten draussen, was Abstiegssorgen angeht. Klar, wird jetzt nicht mehr eine Zuckersaison. Aber das ist natürlich jetzt schon wichtig, um sie hier auf Abstand zu halten. Jetzt sind es plötzlich wieder nur 6 Punkte auf Championship Group, auf eBay und 9 Punkte Vorsprung auf GC und der Barrageplatz. Dementsprechend, ich glaube, da darf man davon ausgehen, gerade wenn man auch schaut, oder? Das sind noch 3 Teams dazwischen bis zum Barrageplatz, dass man da ziemlich sicher durchkommt. Und ja, sicher auch eine gute Sache aus Sicht vom FC Luzern, aber auch aus Sicht vom Fußball in der Schweiz, dass ein Team wie der FCL mit so vielen jungen Talenten jetzt ja wieder ein bisschen ruhigere Fahrwasser reinkommt, mit dem Matteo Di Giusto für Schweiz Verhältnis zumindest auch einen Ausnahmespieler hat, wo man mal endlich wieder gesehen hat, oder? Das ist auch ein Spieler, der mega cool und wichtig ist für die Liga, weil er den Unterschied kann machen, weil er technisch Spass macht zum Zuschauen und ja, einfach ein Gewinn ist, nicht nur für den FC Luzern, damals auch für Winterthur und auch für die Super League. Zum anderen Lucas Ferreira auch mal wieder auf den Plan treten. Ja, Anfang Saison recht können für Furore sorgen, durch das Nachwuchstalent vom FCL. Auch mal wieder ein Goal geschossen. Denke ich auch für ihn gut, für die Luzern cool. Wenn man einen jungen Spieler hat, der wieder langsam in Form findet, klar, muss man abwarten. Aber doch auch schon 7 Goal geschossen, sehr viel regelmäßige Spielzeit. Von dem her alles gut beim FCL und im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall natürlich beim FCZ. Ja, dort sind es die altbekannten Probleme. Also wer so viel Unruhe im Verein hat über Jahre, wer ja, im Winter jetzt mit dieser ganzen Malenovic-Geschichte einfach nicht zur Ruhe gekommen ist, der muss sich wohl oder übel nicht wundern, wenn es halt dann nicht Top 6 wird oder Europaplatz, wo mal das Ziel ausgegeben war. Ich denke, dort sieht man natürlich jetzt auch gerade speziell in der Verteidigung. Es wird extrem viel rotiert. Ich glaube, der Dennis Hediger hat auch wieder 3 Wechsel vorgenommen vor dem Spiel und dann noch viel angepasst während dem Spiel. Dort ist einfach unglaublich schwierig, oder? So Kontinuität reinzubringen. Und es ist natürlich auch schade, oder? Dann haben sie den Margello verloren, sie haben den Zuber verloren. Es wirkt sich auch auf andere Spieler aus. Der Philipp Kenny, der immer wieder mal ein Lichtblick ist in dieser Mannschaft, kann auch nicht immer funktionieren. Auch Emmanuel hat auch schon gute Phasen gehabt. Matthias Feiton ist, glaube ich, verletzt, oder? Sich da vor dem FCB-Match vor einer Woche verletzt hatte. Und das verkraftet eine Mannschaft, die so im Umbruch steckt wie der FCZ. Das kann man auch pauschal sagen. So viel Wechsel, das ist dann schwierig irgendwo durch. Und das sieht man auch immer wieder in diesen unkonstanten Leistungen, wo sie halt bringen. Und ja, so sind es dann halt nur 7 Punkte und mit dem Derby vor der Brust. Und wenn das Derby verloren geht, dann werden wir dann doch auch offiziell im Abstiegskampf ankommen. Und ich sage es euch, wie es ist. Also ich schätze die Chancen von GC bis 60 und die vom FCZ bis 40 vielleicht. Gehe nicht auf wegen der Unentschieden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich bin schon der Meinung, dass GC da vom Momentum her für mich eher der Favorit ist als der FCZ. Aber wir werden es sehen. Ich bin natürlich sehr gespannt. Das ist sicher dann auch das Spiel, das ich wahrscheinlich am meisten wird verfolgen jetzt am Wochenende. Und dann schauen wir und dann können wir nächste Woche wieder drüber reden. Ich bin noch gefragt worden, respektive wir sind noch gefragt worden im Social Media, wer denn von uns der beste Spieler von der Super League ist. Ich finde das noch schwierig zu beantworten, gerade weil es auch eine Saison ist, wo speziell, ich sage jetzt, die grossen Teams, die nominell die spannendste, qualitative Breite haben, nicht so überzeugen. Beim FC Thun ist natürlich ein starkes Kollektiv gespickt mit Spielern, die phasenweise extrem gut performen, wie Elmin Rast oder wie Christopher Ibai, der ja jetzt lang gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. Da gibt es viele, oder? Und Ich finde es eine spannende Diskussion. Also ich glaube, rein von den Meriten und vom Geleisteten ist die Sache klar. Da denke ich, muss man schon den Jadon Shaqiri als Nummer 1 nehmen. Einfach, ja, klar, mit so einer internationalen Karriere, mit den Titeln, die er geholt hat, auch wenn er nur, in Anführungszeichen, Ergänzungsspieler gesehen ist bei Liverpool oder bei Bayern München, ist das natürlich ganz klar. Und ja, mindestens der halbe Titel von der letzten Saison gehört irgendwo durch auch ihm. Dementsprechend würde ich das sicher auch so beantworten. Ein anderer, den man sicher auch muss nennen, mit ganz viel Potenzial und ja, einfach toll zum Zuschauen ist, wie ich es beim Di Giusto auch schon gesagt habe, ist sicher der Alvin Sanchez. hat immer noch unfassbares Potenzial, zeigt das auch immer mit Sachen, wo man halt wirklich nicht vom Durchschnittsspieler in der Super League sieht. Fantastische Abschlusstechnik, unglaublich gut im 1 gegen 1, tolle Entscheidungsfindung, macht mega Bock. Ich bin gespannt, ob der Schritt schon im Sommer kommt, ob er weiterzieht und dann auch, wie er... welche Position man ihm wird zuweisen. Ist es der Flügel? Ich bin mir nicht ganz sicher bei ihm, bei seinem Endspeed, also bei seiner Endgeschwindigkeit und auch beim Physischen. Ist er doch eher ein zierlicher Spieler. Ob er dann wirklich auf dem Flügel wird bleiben, ob man ihn als falschen 9 vielleicht mal probiert oder sogar als 10er, obwohl es die Position ja auch nicht mehr so richtig gibt. Aber ich denke, das ist sicher ein Fragezeichen, aber für die Schweiz ganz klar. Mit einem von den Besten, Stevanovic, habe ich schon genannt, der ist natürlich jetzt schon auch langsam ein bisschen ins Alter gekommen, aber man hat gesehen, dass der einfach wirklich ein guter Fußballer war und immer noch ist, jetzt gerade am Wochenende. Auch ein schönes Thema, ich nehme an, da werden jetzt viele von euch auch zustimmen, ist der Alessandro Vogt, der immer wieder mal eine kleine Bass hat, der jetzt auch am Wochenende einen liegen lässt, wo man durchaus mal machen darf. Aber beim Alessandro Vogt, ich weiss nicht, wie Vertreter sonst so in der Podcast-Welt sind, aber ich habe gerade erst jetzt kürzlich einen Podcast gehört vom Jürgen Klinsmann, wo unter anderem gefragt wird, wie erkennst du Talent oder Perspektive? Und er sagt dann zum Beispiel Sachen wie Spieler, die sich so auf die Art und Weise bewegen oder sich verhalten in Situation XY, Entscheidungsfindung. Und das ist etwas. Und ich hoffe, dass wir euch das mal irgendwann noch ein bisschen im Detail können erklären können, aber einfach um auf Alessandro Vogt darauf zurückzukommen, das ist etwas, was er trotzdem, das hat er extrem gut, wirklich. Also jetzt gerade am Wochenende entscheidet er sich für den falschen Schuss, tendenziell ein bisschen zu viel Kraft, aber wenn er immer mal zuschaut, wie er Räume bespielt für einen Stürmer, dann ist das für sein Alter und für seine erste Profisaison ist das schon richtig, richtig gut. Ich glaube, das darf ich sagen. Robin kennt das auch noch. Wir haben lange mit dem Brill Embolo zusammengespielt, wo erst im Jahr oder zwei Jahre, bevor er Profi geworden ist, wirklich Stürmer in dem Sinn geworden ist. Der hat vorher 6er, 8er gespielt, wenn er ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler war. Und wenn er jetzt hier mal noch ein Spiel anschaut, von ihm in seiner ersten Saison oder in seiner zweiten Saison, da erkennt er viel noch nicht, was der Alessandro Vogt schon ziemlich, ziemlich gut macht. Ohne jetzt zu sagen, dass er gleich gut oder besser ist. Bitte, um Gottes Willen. Natürlich noch ein weiter Weg vor sich. Aber das ist ein bisschen das, was ich auch will, aufzeigen mit der Aussage von Jürgen Klinsmann. Das ist, sieht man, finde ich, schon auch sehr, sehr spannend beim Alessandro Vogt. Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele und da würde es mich natürlich extrem wundern, wer ihr da noch so seht oder ob ihr mir da zustimmt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein oder schreibt mehr, schreibt uns. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und jetzt lasst uns noch schnell einen Blick auf die AWSL werfen. Und dort ist es so, dass IB überraschend Punkte abgibt. Servet kann den Vorsprung ausbauen, weil die wiederum 3-0 gegen Aarau auswärts gewinnen. IB wiederum macht 1-1 gegen Rapperswil in einem Spiel, wo sie auch relativ lang in Rückstand sind. Gehen in der 4. Minute, laufen sie dem Rückstand schon hinter 3 und können erst in der 53. ausgleichen. Dabei bleibt es dann auch. Und das ist natürlich durchaus ärgerlich, weil man ja so ein bisschen den Anschluss an Servet verliert. Servet spielt gerade aktuell so ein bisschen in einer eigenen Liga, glaube ich, kann man sagen. Nichtsdestotrotz, sie kennen den Modus von der AWSL. Das sind Playoffs, da kann alles passieren, aber ja, jetzt mit mittlerweile doch 9 Punkten Vorsprung schon ziemlich deutlich. IB auch außerdem, nein, stimmt ja gar nicht, Entschuldigung, 11 Punkte sind es auf IB und 9 auf GC, genau, weil GC IB nämlich überholt, das, obwohl GC ebenfalls Punkte liegen lässt, und zwar gegen Luzern. GC zweimal in Rückstand, Ja, auch sehr überraschend, vor allem, weil GC daheim gespielt hat. Aber sicher Ausrufezeichen vom FCL und auch unglaublich wichtig, weil auch der Verfolger, der Neuntplatzierte oder die Neuntplatzierten der FC Thun einen Punkt geholt haben und Luzern somit der FC Thun ein bisschen auf Distanz kann halten. Aber alles der Reihe nach, genau. Thun spielt nämlich unentschieden gegen St. Gallen daheim. Das ist im zweiten Spiel wieder ein Punkt gewinnen. Letzte Woche haben sie ja gewonnen. Jetzt ein Unentschieden gegen St. Gallen. Ich denke, da darf man extrem zufrieden sein, wie die Rückrunde gestartet ist. Und wie gesagt, also es sind 4 Punkte aufs rettende Ufer zu Luzern. Dementsprechend, da ist alles möglich. Der letzte Platz auch an Aarau abgeben, weil die, wie ich schon gesagt habe, verloren haben gegen Servet. Von dem her dürfen wir gespannt sein. Cooles Projekt, wirkt einmal so, was da mit der Marisa Wunderlin unter anderem jetzt ja, so ein bisschen auf erwachsen fährt, auch wenn es noch ganz frisch ist. Und dann haben wir zum Schluss als letztes noch den Klassiker bei den Frauen. Der FCZ gegen den FCB geht 0-0 aus, das sogenannte Topspiel. Hilft beiden nicht so richtig weiter, weil sie punktemässig genau gleich da stehen, nämlich mit 23. Sowohl der FCZ auf Platz 4 als auch der FCB auf Platz 5 und somit auch nicht können anschliessen an IB. Und ja, so präsentiert sich die Tabelle momentan, dass Servet vorne wegzieht, dann kommt GC, IB, Zürich, FCB, St. Gallen, bevor es dann eine recht grosse Gap gibt zu Rapperswil und Luzern. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt das eine oder andere trotzdem können mitnehmen. Ich weiss, es ist keine gewöhnliche Folge und es ist auch nicht geplant, dass es das immer so soll geben, dass nur jemand aufnimmt. Aber wie gesagt, manchmal kann man es halt nicht anders machen und dann muss man halt improvisieren. Ich würde mich trotzdem wundern, wie ihr es gefunden habt, ob das halbwegs brauchbar gewesen ist. Ich würde mich freuen über Feedback, gerne Bescheid. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns doch am besten wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit, nämlich am Montag und nicht am Dienstag oder Mittwoch, für die nächste reguläre Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und euch noch eine ganz schöne Woche. Bleibt frisch, habt euch Sorge und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.